wir bringen euch liebe Grüße von Max und der LK. Wir sind ja, die Jürgen und ich sind am Sonntag, nicht am Sonntag, die letzte Woche 10 Meter gewesen an der LK und sie haben gesagt, wir sollen die Gemeinde grüßen. Hiermit liebe Grüße von der LK. Wer ist wie Gott ist unser Thema heute. Im Internet kursiert eine Geschichte, ob sie wahr ist, habe ich allerdings nicht nachgeprüft. Das heisst, das war der Tag der Abiturprüfung. Die Schüler mussten einen Aufsatz schreiben, was ist Mut? Alle haben geschrieben, wie verrückt, 5 Stunden haben sie Zeit gehabt. Nur einer hat geschrieben, das ist Mut, und hat das Lehrerblatt abgegeben. Und laut dem Bericht im Internet hat er einen 6er bekommen. Analog zu unserem Thema könnte ich jetzt sagen, wer ist wie Gott? Und sagen, niemand. Schönen Sonntag miteinander. Das mache ich aber nicht, und zwar nicht aus Mangel von Mut, sondern weil mich das Thema wirklich fasziniert. Ich habe schon mal bei den Senioren einen kurzen Input darüber gehabt. Und ich habe mir gesagt, das möchte ich gerne noch mal ein bisschen ausfeilen. Weil ich finde es so faszinierend, wenn man da ein bisschen an der Oberfläche ein bisschen tiefer graben und uns Gedanken machen, wer ist wie Gott. Bisher haben wir gesehen, dass unser Gott ein Versorger ist, dass er unser Panier ist, dass er der gute Hirte ist, dass er unser Frieden ist, dass er der gegenwärtige, überflüssende ist, dass er unser Arzt ist, da davon nächsten Sonntag noch mal mehr. Dass er unsere Gerechtigkeit ist, unsere Heiligkeit, dass er der Durchbrecher ist, dass er der El Shaddai, der Überflüssende und Allmächtige ist. Wie ihr ja bereits wisst, wird sich das Volk, das seinen Gott kennt, stark erweisen. Laut Daniel 11, 32. Und weil wir das alle nötig haben, ist es so gut, dass wir uns Gedanken machen, wer ist wie Gott. Dass wir den Gott näher kennenlernen wollen. Wieso macht denn das Wissen über Gott uns stark? Es ist eben genau eigentlich nicht zu wissen, wer Gott ist, sondern ihn kennen. Es mit ihm vertraut sein. Zuerst müssen wir mal wissen, zum Beispiel, dass er sich als der gute Hirte sieht. Als einer, der seinem Volk Versorgung, Nahrung und Sicherheit gibt. Wenn wir dann Versorgung, Nahrung oder Sicherheit nötig haben, dann können wir voll Vertrauen zu ihm kommen und sagen, Vater, du hast dich als solcher offenbart. Ich brauche jetzt Versorgung oder Nahrung oder Sicherheit oder was auch immer. Jetzt gib mir es bitte an. Gott ist ja nicht einer, der sich irgendwie so offenbart und uns so tolle Namen gibt von sich selber, so quasi zum uns den Speck aus dem Mund ziehen und dann, wenn es darauf ankommt und wir den Speck brauchen, haha, kommt jetzt nicht für dich. Gott ist nicht so. Aber wir müssen zuerst wissen, dass er so ist, dass er uns gibt, was er und will sein, was er uns versprochen hat. Also wenn wir dann ihn so erleben, dann sind wir auch gestärkt für ein nächstes Mal. Wenn wir ihn erleben als der, der Sicherheit und Wegweisung und so braucht, wenn wir dann wieder in diese Situation hineinkommen, können wir schon mehr voller Vertrauen zu ihm kommen. Und sagen, Herr, ich brauche es wieder. Klar weiss ich auch, dass es unzählige Situationen gibt, wo Gott nicht antwortet, wie wir es eigentlich gedacht haben, wie wir es erbetet haben. Was machen wir dann, wenn Gott nicht so antwortet, wie wir es wollen, oder wie wir es uns vorgestellt haben, oder wie wir geglaubt haben? Dann können wir uns entweder abwenden von ihm oder sagen, Herr, und trotzdem bleibst du mein Gott. Und trotzdem bleibe ich bei dir. Trotzdem will ich das nächste Mal wieder dir vertrauen. Ich weiss bis heute nicht, wieso mir seine Schwester so jung an Krebs gestorben ist von einem Kind weg. Und ich sehe nichts Gutes in dem. Auch wenn es heisst, irgendwo wird dem alles zum Besten dienen, aber ich sehe da gar nichts Gutes. Aber das ist einfach eine Frage, die ich muss stehen lassen und sagen, Herr, du weisst es. Der Paulus hat das so gut gesagt im Römer 11, 33. Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Manchmal müssen wir einfach sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir gleich. Und wenn wir Gott näher und näher kennenlernen, dann tut sich ja auch das Vertrauen zu ihm aufbauen. Wenn wir nämlich wissen, wie fest dass er uns gern hat, wie barmherzig er mit uns umgeht, dann fällt es uns immer leichter, ihm zu vertrauen. Auch wenn Sachen nicht so laufen, wie wir eigentlich gerne hätten. Ich denke, unser grösstes Problem ist, dass wir die Grösse von Gott nicht wirklich begriffen haben. Und seine Souveränität nicht verstanden haben. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wenn du Jesus siehst, wer er wirklich ist, dann siehst du plötzlich auch dich, wer du kannst sein in ihm. Und dann wird das Leben ganz anders, wenn wir ihn sehen und wer wir sein können in ihm. Dann geht es plötzlich nicht mehr darum, um Häusle bauen und Rechnungen zahlen und weiss ich was, dann geht es darum, dem Jesus Ehre zu geben, so zu leben, wie er ist, so zu handeln, wie er würde handeln. Gemäss seinen Lebensprinzipien zu leben. Paulus hat an den Galaten geschrieben, O, ihr unverständigen Galaten, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Interessant, offensichtlich, wenn wir den Jesus vor Augen haben, hilft das uns auch gehorsam zu sein. Ich versuche, uns den Jesus heute Morgen ein bisschen vor Augen zu malen. Ist natürlich klar, dass das mir nicht wirklich gelingt. Es ist nur ein klitzekleiner Aspekt, würde ich sagen. Er ist so riesig, so unglaublich. Aber ich möchte euch lustig machen, den Jesus selber noch ein bisschen mehr zu entdecken. Da gibt es noch so viel, was wir von ihm entdecken können. Ein wunderbares Porträt von Jesus hat Paulus den Philipper vorgeführt. Ich lese aus Kapitel 2, Vers 6 bis 11. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Jesus, der auf der gleichen Stufe mit Gott war, hat freiwillig sich zu einem Sklave gemacht. Er hat sich so erniedrigt, nicht nur wie ein Mensch, sondern wie ein Sklave. Das sind damals die Leute, die für wenig Geld im Handelsstand gestanden sind, die überhaupt kein Recht hatten. Die haben müssen machen, was andere sagen. Er hat sich so erniedrigt. Er hat sich mit uns, den Schwächsten, identifiziert. Und dann im Vers 8 haben wir gelesen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wie ein Verbrecher? Das muss man sich mal vorstellen. Der heilige Jesus, der nicht einmal einen schlechten Gedanken gekannt hat, von schlechten Taten reden wir gar nicht. Er ist freiwillig den Tod von einem Verbrecher gestorben, damit wir erlöst werden. Das ist unser Jesus. Ein wunderbarer König und darum ist er auch so hoch erhöht. Er hat gesagt, wer ihn sieht, sieht den Vater. Damit meint er natürlich nicht sein äußeres Erscheinungsbild. Ich habe ganz bewusst sehr verschiedene Jesus-Bilder da genommen. Denn jeder von uns hat ja auch ganz ein persönliches Bild von Jesus. Wir alle sehen unsere Umwelt mit unserer eigenen Brille. Und denken wir nicht, dass wir eine Ausnahme machen bei Jesus. Wir sehen Jesus mit unserer eigenen Brille. Ich rede natürlich jetzt nicht von seinem Aussehen, sondern auch von seinem Wesen. Jesus war die faszinierendste Person, die überhaupt je gelebt hat. Mir gefällt der Titel von dem Film, oder einer von diesen Filmen über sein Leben, wo es heisst, Jesus, der Mann, der in kein Schema passte. Und ich denke, wir tun gut daran, wenn wir ihn auch nicht in unser religiöses Schema hineinpressen. Wir alle sind geprägt von unseren Erfahrungen, von unserem Aufwachsen, von unserer Umwelt. Und wir sehen, alle haben eine eigene Brille an. Aber es tut uns gut, wenn wir da ein bisschen den Horizont erweitern und Jesus nicht immer so sehen, wie wir meinen, er ist. Nicht erst heute scheiden sich die Geister an Jesus. Auch seine Zeitgenossen hatten ziemlich Mühe gehabt, ihn einzuordnen. Ich würde meinen, er war auch sehr schwer zum Einordnen gewesen. Und man kann zu dem Jesus stehen, wie man will. Eins ist ganz klar, man hat ihn wirklich kaum einordnen können. Er war kein Langweiler gewesen, wo man gewusst hat, irgendwie vorhersehbar. Er war ganz anders gewesen, wie wir denken. Er hat sich eben wirklich in kein Schema zwängen lassen. Das hat die einen begeistert und die anderen haben ihn genau wegen dem abgelehnt. Und das ist auch heute noch genau so. Jesus hat so strenge ethische, moralische Maßstab verkündigt, dass sogar seine Nachfolger verschrocken sind. Und im nächsten Augenblick ist er mit Zöllnern am gleichen Tisch gesessen und hat sich von ihm bewirten lassen, wahrscheinlich mit erschwindeltem Geld, erkauften Sachen. Das hat Jesus primär nicht gekümmert. Er hat Aussätzige berührt, die eigentlich haben müssen rufen, Aussatz, Aussatz, komm mir ja nicht zu näher. Er hat auf den Boden gespeuzt und den Teig ins Auge von Blinden geschmiert. Das ist doch recht originell, finde ich. Er hat sich von einer verrufenen Frau die Füße salben lassen. Und wer weiß, wo die das Geld hergekommen hat, um das Öl, das teure Öl zu kaufen. Aber das hat Jesus nicht gekümmert. Ganz im Gegenteil zu dem Pharisäer, wo sie auf Besuch waren. Jesus hat dann auch nicht die Sünderin, sondern den Pharisäer angesprochen und hat gesagt, Simon, siehst du die Frau? Was für eine Frage. Klar hat er die Frau gesehen, er hat sich ja aufgeregt über sie. Und er hat ja gedacht, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, würde er das doch nicht zulassen. Aber Jesus hat etwas ganz anderes gesehen in dieser Frau. Er hat Liebe gesehen und hat dann sie auch gelobt für die Liebe. Es ist ihm nicht um ein frommes Verhalten gegangen oder so, ihren Lebensstil. Er hat gesehen, was im Herzen ist. Er hat Sanftmut predigt und auch gelebt. Und gleichzeitig ist er doch ziemlich handgreiflich geworden, wo es darum gegangen ist, um die Entweihung vom Tempel. Ich finde es da so interessant, dass wir im Johannes lesen, dass Jesus selber einen Geißel geknüpft hat. Also er hat nicht einfach in einem Wutanfall so eine Peitsche gepackt, die dort gerade rumgestanden ist, sondern er hat sich selber eine gemacht. Und ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ich meine, das geht nicht so zack, zack. Was hat er, was ist echt in ihm vorgegangen in dieser Zeit, wo er die Geißel gemacht hat? Ich finde, die Leidenschaft, die er hat, also die beeindruckt mich sehr. Und er war bereit, dass sein Image da als lieber, braver Heiland ein bisschen mit Leidenschaft gezogen worden ist, wo er da die Leute mit dieser Geißel rausgetrieben hat. Mir gefällt auch, dass Jesus immer so klare Sachen gemacht hat, wenn er geredet hat. Er hat die Wahrheit kein bisschen verbogen, um sie uns angenehmer zu machen. Er sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Oder auch ohne mich könnt ihr nichts machen. Das ist bang, gerade raus. Er hat nicht gesagt, es wäre ein bisschen besser, würde er mit mir zusammenspannen. dann kommen die Sachen ein bisschen besser raus. Er hat gesagt, hey, ohne mich könnt ihr nichts machen. Pang, da hast du es. Ich finde das cool, so klare Worte, so klar deklarieren von der Wahrheit. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sind ja bei ihm nicht gut weggekommen. Da hat er auch gar kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat gesagt, ihr Heuchler, ihr Kinder von der Hölle, hat er sie genannt. Also, das ist auch nicht gerade so wahnsinnig lieb. Aber genau das finde ich so cool an ihm, dass er einfach in allem so liebevoll war, aber gleich nicht ein bisschen einfach zu freundlich und so ein bisschen Schwammi-Dings da übergebracht hat, sondern eine ganz klare Linie, aber in dem allem so voller Liebe. Und genauso revolutionär für die damalige Zeit war auch seine Begegnung mit dieser Frau am Brunnen. Die war ja von Samarien, also nur schon von der Abstammung her unrein. Und dann hat sie ja auch nicht so ein wahnsinnig gutes Leben gelebt, lesen wir. Dann hat sie Jesus angesprochen und gesagt, hey, kannst du mir nicht ein bisschen Wasser geben? Einfach so. Wir lesen in Johannes 4, dass die Jünger, die sie wiedergekommen sind, sie sind verstummt über Jesus. Und das finde ich so cool, wenn wir immer wieder können, verstummt sein über Jesus. Wenn wir immer wieder können, sehen, hey, der Jesus hat noch ganz andere Facetten, wie das wir denken. Ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir da ein bisschen neugieriger sind, den Gott noch näher kennenzulernen. Und nicht meinen, ja, wir kennen ihn jetzt, wir wissen, wie der ist, sondern ein bisschen mehr forschen, wer ist der Jesus? Ich habe euch schon mal erklärt, oder jetzt erzählt, mit was ich mich manchmal beschäftige, wenn ich nicht so gut schlafen kann. Manchmal bete ich die Länder ABC, zum Beispiel Amerika, Belgien, China und so weiter. Manchmal spät ich für Menschen, an Barbara Christine. Manchmal überlege ich mir Bibelvers mit dem ABC. Alle eure Sorgen werft auf ihn, betet ohne Unterlass, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit und so weiter. Und manchmal tue ich mir auch die Eigenschaften von Gott überlegen. Es tut jetzt natürlich, wie wenn ich manchmal nächtelang wach liege. Das ist also nicht so. Aber ich finde es noch cool, sich mit dem Guten beschäftigen, wenn man nicht schlafen kann. Anyway, Gottes Eigenschaft. Ich denke, wir könnten mal das ABC durchmachen. Er ist anbetungswürdig. Er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er ist allwissend. Er ist barmherzig. Beziehungsfördernd. Belebend. Begehrenswert. Befreiend. Er ist beruhigend, weil wenn wir unsere Sorgen auf ihn geben können, dann können wir ruhig sein. Er ist clever, er ist charismatisch, er ist demütig, dynamisch, dreieinig, er ist einsatzfreudig, ehrfurchtserregend, ermutigend, einladend, erbarmend, ehrlich, erquickend, einfühlsam, erhaben, einzigartig. Gott hat Eigenschaften, die von gar niemand anderem sonst geteilt werden. Er ist freundlich, fröhlich, frei, friedliebend, freigebig, fürsorglich. Er ist gütig. Er ist glaubwürdig. Er ist grossherzig, geduldig, gnädig. Gross, gefühlsvoll. Gott hat Gefühl. Er kann Liebe, Hass, Zorn, Erbarmen, Mitleid, Eifersucht, Freude empfinden. Gott ist ein gefühlvolles Wesen. Das finde ich auch so schön, wenn man das mal merkt. Hey, Gott hat das Gefühl. Er ist heilig. Er ist heiter. Er ist hoch erhaben. Er ist herrlich, herzlich, hilfsbereit, hellhörig. Er gehört mehr, als man sagt. Er ist humorvoll. Ich finde eben die Begebenheit da mit dem Spitz am Boden, das ist doch lustig, das ist doch humorvoll. Also ich finde das Zeug von Humor, am Boden spitzen und dann den Brei aufs Auge schmieren. Also ich finde es witzig. Hä? Er ist idealistisch, er ist inspirierend. Mit Jod ist mir nicht so viel in den Sinn gekommen. Eigentlich nur, dass er jauchzend ist. In Zephania heißt es nämlich, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird sich über dich mit Jauchzen freuen. Also Gott jauchzt über uns. Jodelt, ja, genau. Genau, in der Schweiz jodelt er. Er ist königlich, kraftvoll, konsequent, kreativ. Ich meine, schau mal die Schöpfung an. Das ist ja Wahnsinn. Über 2 Millionen verschiedene Tierarten gibt es, wo es noch x-tausend Unterarten gibt. Nur schon 350'000 verschiedene Käfer. Hey, 350'000 verschiedene Käferarten. Wahnsinnige Kreativität hat Gott da. Er ist liebevoll, lustig, langmütig, liebenswürdig, lobenswert, lebendig. Er ist majestätisch, mutig, mächtig, mitfühlend, mutmachend, mitteilsam. Er hat zum Beispiel gesagt, Abraham, ich will es ihm nicht verschwiegen, was ich vorhabe mit Sodom und Gomorra. Oder in den Psalmen heißt es, der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen. Also er ist mitteilsam, wenn wir hören. Er ist natürlich nah und nahbar. Er hat gesagt, nahet euch zu Gott, so wird er sich zu euch nahen. Er ist offenherzig und offenbar. Er ist perfekt und persönlich. Mit Kuh ist mir auch nicht so viel in den Sinn gekommen. Höchstens querdenken, weil ich finde, ja, Jesus hat schon ganz eine spezielle Art gehabt zum Denken. Er hat nicht so linear gedacht wie wir. Er hat wirklich ein bisschen querdenkt. Er ist rein, rechtschaffen, reich, er ist ratgebend. Er ist souverän, sanftmütig, selbstsicher, schlau, siegreich, sehend, sehnsuchtsvoll. Er ist tiefgründig, treu, tadellos, triumphierend, tröstend und ist auch noch taufrisch. Ja, das heisst im Hosea 14,5-7, ich werde für Israel da sein wie der Tau, damit es aufblüht wie eine Lilie und seine Wurzeln werden stark sein wie die Wurzeln der Bäume auf dem Libanon. Also er will sie wie der Tau, er ist taufrisch. Gott will uns erfrischen wie der Morgentau, das ist doch super. Er ist unbeeinflussbar, unveränderlich, unschlagbar, überflüssend und unermüdlich. Er ist vertrauenswürdig, er ist vergnügt, verspielt, das sieht man gut in der Schöpfung. Hey, hast du mal gesehen, wie die Schmetterlinge zum Beispiel fliegen oder Fischschwärme so? Von wo haben die das? Von ihrem Schöpfen. Er ist vergebend, er ist verliebt, er verbündet, er ist wissend, wunderbar, wahr, würdig, warmherzig, wach, weil er niemals schlaft noch schlummert. Also mit X und Y muss ich passen. Wenn ihr mal etwas haben könnt, könnt ihr es mir gerne sagen. Z, er ist zielstrebig, zentral, zärtlich, zornig, zuvorkommend, weil er heisst, ehe sie rufen, will ich schon helfen. Er ist zeitlos, weil er ewig ist. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre. Übrigens haben wir 10 Jahre an dem besagten Input geholfen, die Liste ein bisschen zu vervollständigen. Wobei vollständig ist sie natürlich noch lange nicht. Es gibt noch ganz viele von seinen Wesenszeugen, die zu decken wären. Ich glaube, wir sind manchmal in der Gefahr, in der Hektik vom Alltag, dass es uns abhanden kommt. Was für einen wunderbaren Gott wir eigentlich haben. Und es lohnt sich, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wer er ist. Und ich finde es gut, wenn ihr da auch die Hauszellen euch noch mehr Gedanken darüber macht, das ABC vielleicht nochmal durchgehen. Ihr findet ganz bestimmt noch x andere Eigenschaften von Gott. Er ist so unglaublich gross und herrlich. Dann gibt es natürlich noch viel mehr, uns über Gott in Staunen versetzt. Der Jesaja hat eine interessante Frage gestellt. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage. Wer? Und im Vers 28 gibt er dann Gott selber die Antwort. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Himmel, der Erde und der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Und im Vers darauf folgend 29 fügt Gott dann nochmal eine wunderbare Eigenschaft von Gott an. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Also der Gott, wo die Berge, das Gewicht, wo die Berge kann wägen, wo der Ozean in seiner hohlen Hand kann haben, der gibt uns Kraft. Ich glaube, der ist genug stark, um uns Kraft zu geben, oder? Und apropos Himmel, ist mir nämlich gerade nochmal etwas Cooles in den Sinn gekommen. Im Psalm 147, Vers 4 heisst, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Hey, musst du das mal reinziehen? Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Ich habe kurz googeln, ich habe das nicht gerade so auswendig gewusst, wie viele Sterne das es gibt ungefähr. Im Gegensatz zu meinem Mann. Es gibt schätzungsweise, also man kann das natürlich nicht ganz, ganz genau sagen, 100 Milliarden Sterne pro Galaxie. Und es gibt etwa 100 bis 200 Milliarden Galaxien. Also rechnet man, dass der Einfachheit halber, ich zitiere, nur mit 100 Milliarden mal 100 Milliarden ergibt sich dann eine Zahl von 10 Trilliarden Sterne. Also eine 1 mit 22 Nullen. Stand 2012. Musst du dir das mal vorstellen? Eine Zahl mit 22 Nullen, das sprengt unseren Verstand, also meinen zumindest. Musst du das mal auf der Zunge zergehen lassen? Gott hat die Sterne geschaffen und er nennt sie alle mit Namen. Eine Zahl mit 22 Nullen. Und es werden ja immer noch neue Galaxien entdeckt. Ein Schlagzeile vom 4.3.16 lautet 13,4 Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxie entdeckt. Forscher der US-Raumfahrtbehörde NASA entdeckten die am weitesten entfernteste Galaxie. Keine Ahnung, wie die das gemacht hat, aber auf jeden Fall heisst es da, dass die noch eine Galaxie entdeckt haben, die 13,4 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Ein Lichtjahr ist übrigens die Strecke, wo das Licht in einem Jahr zugleicht. Und auch das habe ich schnell gegoogelt. Pro Stunde leitet Licht 1,8 Milliarden Kilometer zurück. Also das ist ziemlich viel. He? Und dann, wenn man jetzt die Rechnung macht, ein Jahr hat 8.760 Stunden mal 1,8 Milliarden, das gibt eine enorme Zahl. Lassen wir das, he? Unglaublich! Das ist unvorstellbar, wie riesig der Himmel über uns ist. Und da kommen mir noch mehrere Sachen in den Sinn. Erstens mal hat der Salomo gesagt, die Himmel und alle Himmel können dich, Gott, nicht fassen. Also so gross wie das Universum auch sein mag über uns, das kann Gott nicht fassen. Und dann im Psalm 103, Vers 11 heißt: Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist Gottes Gnade gegenüber denen, die ihm Ehrfurcht begegnen. Unermesslich groß ist Gottes Gnade über uns. Hey, das Universum ist gigantisch und Gottes Gnade ist noch grösser. Und dann lassen wir, so hoch der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, 8. Gott sagt mit anderen Worten, die Distanz zwischen unseren Gedanken und seinen Gedanken sind Billionen von Lichtjahren auseinander. Also wir unterschätzen Gott. um Billionen von Lichtjahren. Darum kann ich nur mit dem David übereinstimmen, der gesagt hat, gross ist der Herr und sehr zu loben. Seine Erhabenheit ist unerforschlich. Psalm 145, Vers 3. Oder der Hiob, der gesagt hat, Gott tut große Dinge, die nicht zu erforschen und Wunder, die nicht zu zählen sind. Und trotz der Erhabenheit, der Majestät, ist er doch ein Gott, der nah ist. Jesus hat gesagt, dass Gott sogar die Haare auf unserem Kopf kennt, wie viele Haare wir haben. Wir können jetzt nochmal wieder eine Rechnung machen. 7,5 Milliarden Einwohner von dieser Welt haben, weiss ich wie viele tausend Haare. Gott kennt das alles. Das ist doch unglaublich. Und es ist gut, wenn wir den Gott verehren, wenn wir ihn ehren, weil er will unser Abba sein, unser Vater. Er will nicht ein Gott sein, irgendwo da außen im Universum, sondern er will da, näher bei uns sein. Das ist der Gott, der dich gerufen hat. Er hat gesagt, nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Er hat dich gerufen beim Namen. Er hat dich gesetzt, um mit ihm leben und zum Frucht bringen. Er will in dieser Gemeinschaft mit dir leben. Er ist der, der uns die Hoffnung bringt. Christus in uns, die Hoffnung von der Herrlichkeit. Und dem Gott nahe zu sein, das macht uns wirklich stark. Wir wissen, der Gott wohnt in uns. Der Gott, der über allem steht. Der, der all die Sterne geschaffen hat, der das Universum gemacht hat. Der kümmert sich um uns. Das macht einen doch stark. Ihr merkt, ich bin ein bisschen begeistert von ihm, weil ich finde ihn so einen coolen. Und ich hoffe, ihr werdet auch noch mehr, also wir alle werden noch mehr begeistert von ihm, weil er so wunderbar ist, weil er so herrlich ist. Ich komme zum Abschluss und möchte noch ein Statement über Jesus lesen. Das habe nicht ich erfunden, aber ich finde es gleich trotzdem super gut. Und nachher... Gell? Und dann nehmen wir uns nochmal eine Zeit, wo wir dem Gott wirklich begegnen wollen. Wo wir uns ausrichten auf ihn. Ich sage es immer wieder, Anbetung ist mehr als Lieder singen. Es ist wirklich dem Gott begegnen. Wenn wir ihn kennen, ist es nicht nur das Wissen über ihn. Ich kann einen Vortrag halten über den Donald Trump oder so, aber ich kenne ihn nicht. Ich muss mit dem Donald Trump zusammen sein, um ihn kennenzulernen. Und wir müssen mit Gott zusammen sein, um näher an ihn kommen, um ihn kennenzulernen. Wenn wir jetzt die Zeit dann von der Anbetung nehmen, dann öffne dein Herz, sag ihm, was du brauchst. Sag ihm, dass du ihm näher kommen willst und wie du ihn neu erleben willst. Der größte Mann der Geschichte, Jesus, ist ein wahrer König, lebte aber als Diener. Er hatte keine Knechte, aber sie hießen ihn Meister. Er verfügte über keinen akademischen Abschluss. Trotzdem nannten sie ihn Lehrer. Er verteilte keine Medikamente, war aber als Heiler bekannt. Er besaß keine Armee, trotzdem fürchteten ihn die Machthaber. Er gewann keine militärischen Schlachten und doch hat er die ganze Welt erobert. Er beging kein Verbrechen, trotzdem wurde er gekreuzigt. Er wurde in einem Grab beigesetzt, aber er lebt noch heute. Und das Schöne ist, er lebt nicht irgendwo, er lebt in uns. Er lebt mit uns. Er will unser Freund sein. Nicht, dass wir seine Diener sind, sondern seine Freunde, seine Vertrauten. Die, die ganz nah bei ihm sind und sein Herzschlag hören. Ich will noch beten und dann gehen wir in die Zeit von der Arbeit. Jesus, du faszinierst mich wirklich. Du bist ein wunderbarer König. Und doch bist du so nahbar. Du bist so hoch erhaben. Und doch bist du runtergekommen und hast dich klein gemacht, um einer von uns zu sein. Danke, Herr, für den, wo du bist in meinem Leben. Danke für die Gnade, die du uns immer wieder schenkst, Herr. Danke, dass wir uns dürfen zu dir nahe. Weil du willst nahbar sein. Weil du willst uns ganz nah bei dir haben. Jesus, wir wollen dich noch näher kennenlernen. Wir wollen noch näher bei dir sein. Noch mehr dich sehe, vor Augen dich habe. Herr, wie ein Mose, der gesagt hat, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Herr, so will ich mich an dich halten. So bitte ich dich, dass wir uns, Herr, können auf dich ausrichten. Jetzt, heute Morgen, wenn wir die Zeit der Anbetung noch nehmen, Herr, dass wir dich vor Augen haben. Dich, der gekreuzigste und auferstandene Jesus. Dich, der heilige, herrliche, wunderbare König. Dich, das Lamm Gottes. Oh, ich bete dich an, Jesus. Preis und ehre sei deinem Namen. Amen.